neuen Folge der Tennisproleten. Das Jahr 2026 ist noch ziemlich jung, aber das hält, wie wir ja alle wissen, die Tenniswelt selten davon ab, schon voll ins Geschehen einzusteigen. Und das erste Highlight des Jahres steht natürlich in den Startlöchern, die Australian Open 2026. Und ihr wisst es alle, was wir machen, wenn Highlights anstehen. Wir laden uns den einzigen Experten auf diesem Planeten ein, unseren Sandplatzgott, den lieben Schwelli. Hallo Schwelli.
Einen wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Es ist aber jetzt viel Lorbeeren im Voraus. Mal sehen, ob ich dem gerecht werden kann.
Immer. Jedes Jahr sagst du das, jedes Mal. Und dann am Ende sind wir nie enttäuscht. Oder, Tobi?
Hallo zusammen. Und, noch nie waren wir enttäuscht. Ich habe gerade überlegt und wollte gerade sagen, naja, in der Kirche gibt es halt Weihnachten und Ostern, also die zwei Highlights irgendwie so. Okay, vielleicht noch Pfingsten. Bei uns gibt es halt viermal das Hochamt. Vier Grand Slams, viermal kommt der Gott zu uns in die Sendung. Insofern auch von meiner Seite aus herzlich willkommen, Gott. Ja.
Also ich werde da jetzt nicht drauf antworten. Fühle ich mich doch unwohl.
Macht bei. Gott auch nicht. Gott steht ja über diesen Dingen.
Gott schweigt. Und vor allen Dingen, du hast dir den Namen ja auch selber gegeben. Also insofern... Aber lassen wir das. In Anbetracht des Programms, das wir hier vor uns haben, und der Tatsache, dass ich so ein bisschen berufsbedingt dieses Jahr ahnungslos bin. Also ich habe natürlich mir brav die Draws ausgedruckt und auch in der Version, die druckbar ist, weil die Australier haben ja nach wie vor irgendwie ein anderes Datenformat als wir. Furchtbar. Und deswegen dachte ich, naja, ich habe ja jetzt hier zwei Füchse in der Show, lasse ich mir die ganze Geschichte mal von euch erklären und schmackhaft machen. Ihr habt die Wahl, auf welcher Seite wir anfangen, bei den Damen oder den Herren. Und da würde ich doch gleich mal an Schwelli abgeben. Du darfst dir die Seite aussuchen, wie gesagt, und sagen, was denkst du zum Draw allgemein? Denn was ich so drüber geflogen habe, abgesehen von so einzelnen Spielerinnen und Spielern, habe ich jetzt nicht gedacht, boah, da springt mich jetzt irgendwie ein Viertel an, eine Hälfte an, wo ich denke, uiuiuiui.
Nee, die haben diesmal richtig gelost, ne? Also ist alles gut verteilt.
Hast du das von oben genau beobachtet aus dem Himmel, ja?
Ich habe mittlerweile gibt es ja zu jedem Tatbestand auf der Welt irgendwelche Verschwörungstheorien und ich habe dazu auf X auch schon, also
don't
jetzt nicht
go in Bezug there, dieses, don't go there, please.
Auf dieses Turnier, ja, bin ich ja auch gar nicht mehr, in Bezug auf dieses Turnier, sondern in Bezug auf frühere Grand Slams da auch schon mal gerne, wenn da nicht irgendwie explizit gezeigt wurde, wie die Spieler an die richtigen Plätze fliegen, sondern einfach das Draw da war oder so, wo dann auch direkt hieß, ja, warum wird das denn nicht gezeigt? Warum wird das denn im Hinterzimmer gemacht? Und so weiter. Echt? Aber nein, also ich bin noch so naiv zu glauben, dass die wirklich losen. Und trotzdem kommen dabei ja manchmal komische Sachen heraus oder sehr vollgepackte Viertel. Diesmal finde ich, ist es tatsächlich sowohl bei den Damen als bei den Herren nicht so, dass man jetzt sagen könnte, boah, das ist jetzt dieses eine Viertel, wo sich alles drauf konzentrieren wird und wo das eine Hammerspiel nach dem anderen schon etwas früher als sonst üblich im Turnier stattfinden wird. Aber ich sollte mich auch noch dafür entscheiden.
Ja, wir müssen mit einer
Herren einer, oder die Damen. Dann würde ich doch ganz klassisch sagen, Ladies first, und wir beschäftigen uns zuerst mit den Damen.
Immer, ja, ich habe da nichts gegen. Tobi?
Ich habe da auch nichts gegen. Mir geht's in der ersten Draufsicht ähnlich wie euch. Und hier zu den Verschwörungstheorien, die Schwelle gerade angesprochen hat. Das stimmt. Also manchmal gucke ich ja fast schon ein bisschen wehmütig auf die Zeiten zurück, als die Auslosung rauskam und die hitzigen Diskussionen losgingen. Also um jetzt beim Damen-Draw zu bleiben. Das haben die doch wieder extra gemacht, dass die Serena Williams, guck mal, was für leichte Gegner die hat. Das ist ja ein Cakewalk hier bis ins Finale. Wir erinnern uns alle an Das ist doch wieder eine Bevorzugung von Federer. Das weiß man doch, dass der mit denen dicke Tunke ist und. Also irgendwie vermisse ich es fast schon. Es ist so ruhig geworden um die Auslosung.
Ja, das kommt dann aber spätestens, wenn die Night Sessions verteilt werden. Ja. Dann haben wir das dann wieder.
Ja, vielleicht, wobei ich da auch gespannt bin, ob das noch in der gleichen Intensität wie früher zu alten Fedal- und Djokovic-Zeiten ausgetragen wird. Aber das sind die großen Fragen auf der Herrenseite, auf der Damenseite, wo wir ja beginnen wollen, stellen sich die großen Fragen natürlich auch in mein Intro-Statement sozusagen zum Damendraw und dieser extremen Gleichverteilung über diese 128 Startplätze ist eigentlich eher so dieses. Dadurch, dass wir kein Viertel haben, was so gepackt ist mit, oh Gott, das ist ja das Todesviertel oder so, stellt sich vielleicht mehr denn je genau diese Frage, die Australian Open jedes Jahr mit sich bringen. Wer von, in dem Fall hier den Spielerinnen, steht eigentlich zu Saisonbeginn wo? Also diese Frage nach der Wundertüte, nach der Einschätzung, welche Spielerin ist wirklich schon ready für den ersten Slam des Jahres? Die altbekannten Namen, die dann hochgeworfen werden, gehen natürlich jetzt aus den ersten, nennen wir es Vorbereitungsturnieren, mit unterschiedlichen Vorzeichen da rein. Sabalenka fast schon wie ein Abo, den Titel da in Brisbane gebucht und insofern die Top-Favoritin, Fragezeichen. Iga Swiatek wird gern sofort genannt, hat aber beim United Cup 1 auf die Mütze gekriegt und. Da können wir jetzt sicherlich gleich durchgehen. Wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Für mich eine Auslosung der Fragezeichen und Ausrufezeichen ohne erstmal besondere Highlights, obgleich ich sicher bin, dass es die auch schon in der ersten Runde geben wird, wenn es erstmal losgeht. Aus unserer Sicht Sonntagnacht. Heute Nacht, wir nehmen auf, am Samstagmorgen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 1 Uhr geht's los in Australien.
Jo, und ich glaube auch direkt mit Zverev irgendwie, ne? Der darf, falls auch schon mal für die Leute, die gucken wollen, das geht recht früh los mit den Deutschen. Vielleicht könnte man verschwören.
Aber wir sind doch bei den Damen gerade, oder jetzt, spielt der? Also nach dem Battle of Sexes bin ich sehr verwirrt.
Oh, don't. Lass mich bitte nicht über dieses Ding, nein, da gehen wir jetzt nicht hin, ich möchte dazu nichts sagen. Aber ich könnte vielleicht verschwörungstheoretisch nochmal aufwerfen bei den Australian Open beim Damendraw. Die deutschen Spielerinnen sind alle in der unteren Hälfte gelandet. Suspicious.
Naja, nein, das bedeutet, dass sie ein bisschen mehr Zeit haben, weil der untere Draw beginnt erst am Montag und Dienstag.
Das stimmt. Und der untere Draw, wenn man jetzt sagt, Sabalenka ist gebucht, ist mit Swiatek, ist das dann mehr
Total
Chance?
Total leicht besetzt.
Ja. Nein, also, wie kriegen wir da denn jetzt hier mal einen Punkt auf? Wobei ich sagen muss, eigentlich sollten wir ja noch nicht in einzelne Matches reingehen. Aber in der unteren Hälfte hat mich eine Match-Kombi, eine Auslosung so angesprungen, weil ich dachte, ich fühle mich irgendwie so 7 Jahre in die Vergangenheit zurückversetzt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine.
Na doch, ich glaube Position 75 und 76.
Das ist korrekt.
Du,
hm? Also das ist so beim Damendraw das Einzige, wo ich so richtig drüber gestolpert bin, dass ich gedacht habe, Karolina Pliskova gegen Sloane Stephens. Sloane Stephens als Qualifikantin, Pliskova als, ich glaube, nach Schwangerschaft, das ist, glaube ich, korrekt. Dann, weiß ich nicht, Seeded Entry ist hier nicht angegeben. Ausgerechnet die beiden werden zusammengelost, fand ich schon spannend. Weil bei Pliskova wissen wir es ja nicht, wie sie drauf ist. Und Sloane Stephens hat länger gute Zeiten, sucht länger nach guten Zeiten. Ist immer noch nicht richtig, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, hat die guten Zeiten schon lange hinter sich.
Dankeschön.
Ja, Schwelli, meine in dem Zusammenhang vielleicht provokante Frage an dich. Ist das überhaupt noch in dem Sinne erwähnenswert? Also nach dem Motto, Gott, oh Gott, ja, Pliskova, Stephens, wen interessiert das denn heute noch? Das Damentennis hat sich doch weiterentwickelt, die großen Schlachten werden woanders geschlagen. Das ist ja so, wie wenn du heute Abend noch mal eine Folge Ich heirate eine Familie gucken musst oder so.
Oh, das ist aber jetzt länger als 7 Jahre her.
Mit auf den Keller gegraben.
Also, das wäre ja jetzt, wenn
Steffi Graf da noch mal auftauchen langsame würde. Schnitte, ja. Lange, lange Szenen, lange Kameraeinstellungen, ja.
Also wenn du jetzt wenigstens über Venus Williams reden würdest, aber da tun wir jetzt den Damen Pliskova und Stevens vielleicht ein bisschen Unrecht.
Wobei du natürlich recht hast. Das sind heute fiese Folge vielleicht. Vielleicht sind wir sehr salty das, heute.
Ja. Das hat mehr Nostalgiefaktor als alles andere. Bei den, gerade bei den beiden vielleicht auch noch diesen Faktor, was hätte sein können. Also ich finde, beide haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten irgendwo, was die Ergebnisse, was am Ende rausgesprungen ist, underperformed. Ist tatsächlich erstaunlich, dass Sloane Stephens ja die ist, die sogar noch einen Grand Slam gewonnen hat. Ja. Und Carolina Pliskova da ja nicht vorbeigeschrammt ist, sondern ich weiß gar nicht, also wie die es vermieden hat, irgendwie einen Grand Slam zu gewinnen, das ist schon auch eine Kunst.
Ja, hör mal, man kann oder man kann nicht.
Ja, wobei ich das, diese, was heißt Bestandsaufnahme oder das, was Schwelle gerade sagt über Pliskova, insofern schon interessant finde, weil wenn man das einschätzt im Vergleich beispielsweise zu einer Dame, die, wie ich das so aufs Erste sehe, nicht im unteren Teil, sondern im oberen Teil hängt, zu Svitolina, wäre ich da bei Schwelle und würde sagen, also Pliskova, wie die es vermieden hat, keinen Grand Slam zu gewinnen, ja, offenbart sich mir auch nicht so ganz. Svitolina war auch immer eine, die vielleicht mal im positiven Sinne fällig gewesen wäre, aber nicht ganz so aufdrängend eben wie Pliskova. Aber sie kommen beide aus einer, sag ich mal, aus einer ähnlichen Zeit, wo sie durchaus eben eine von jenen Spielerinnen waren, die man gesagt hat, Mensch, die wäre doch mal dran. Und beide haben sie es erfolgreich vermieden.
Ja, aber dann können wir das doch eigentlich machen? Dann gehen wir doch mal ein bisschen antizyklisch durch und fangen einfach bei den Damen mit der unteren Hälfte an, wenn wir uns schon hier befinden.
Ja, weil das hier, sind die Deutschen.
Das sind die Deutschen. Das macht Sinn. Da und haben wir nämlich, ja.
Ich wollte nur noch gerade sagen, da sind die deutschen Spielerinnen und deswegen im Vergleich zu Svitolina und Pliskova muss man eben dann auch sagen, es kann eben nicht jeder so eine Karriere wie Angie Kerber hinlegen. Und das meine ich jetzt gar nicht lustig, sondern einfach nur noch mal in Reminiszenz an die Australian Open. Wir erinnern uns ja, als Angie Kerber nach langen, langen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, des deutschen Tennis endlich mal wieder einen Grand-Slam-Titel gewonnen hat. Das fing ja bei den Australian Open 2016 an, ihr großer Run. Und deswegen einmal ganz kurz nostalgisch nochmal zurückgeblickt und Schwelli hat es ja häufiger auch schon mal, wie ich finde, sehr gut skizziert, was für eine Karriere von Angie Kerber, die das eben auch aus dieser Generation von Spielerinnen kommt, eben geschafft hat. Und das ist gar nicht hoch genug anzurechnen.
Das stimmt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würd immer noch sagen, egal ob Damen- oder Herrentennis, vielleicht sogar sportartübergreifend, Angie Kerber ist ein Beispiel für eine Sportlerin, die 120% aus ihren Möglichkeiten rausgeholt hat. Auch was die Ergebnisse angeht. Also das ist schon mehr als nur aller Ehren wert. Das ist ganz, ganz außergewöhnlich. Auch mit den Umständen, nämlich das nicht schon irgendwie mit 20 hinzubekommen, sondern erst später in der Karriere und dann auch nicht nur so einen Sommer lang oder eine Saison lang, sondern dann doch immer wieder. Und das war eine außergewöhnliche Karriere, muss man wirklich sagen. Gerade weil sie vielleicht von den Schlägen nicht so unbedingt dafür prädestiniert war, so eine Karriere hinzulegen.
Total.
Da hast du ja so genau den Gegensatz beispielsweise zu einer Pliskova, wo man halt denkt, Mensch, der Aufschlag, allein das hätte doch schon dafür reichen müssen, dass man irgendwie so einen Grand-Slam-Titel durchrutscht. Zumal sie ja eben auch, vielleicht auch noch anders als Svitolina, auch von den Ergebnissen öfter mal näher dran war. Sie hat ja Finale gespielt.
Ja.
Und dann hat das trotzdem nicht geklappt.
Ja, aber dann können wir uns doch das Viertel, nee, das Achtel, in dem wir Pliskova und Stevens finden, direkt mal anschauen, weil da ist auch eine Deutsche mit dabei, Ella Seidel, die das erste Mal bei den Australian Open im Hauptfeld steht. Die letzten zwei Jahre ist sie ja im Qualifying gescheitert, wenn ich mich korrekt erinnere. Hat jetzt aber im letzten Jahr ordentlich, besonders im letzten Viertel des letzten Jahres, richtig Gas gegeben und sich quasi über die Weltrangliste roundabout um 80 rum quasi den Platz bei den Australian Open selber verdient. Sie fängt an gegen Oksana Selekmeteva und könnte dann, wenn das klappt, in Runde 2 auf Paula Badosa treffen. Man kann es schlechter treffen. Dieses Jahr, oder?
Also erstmal super, nicht nur sie, sondern überhaupt, wenn wir mal ein bisschen zurückdenken, wie viele deutsche Damen sich für diese Australian Open direkt qualifiziert haben. Wir haben da ja so eine ganze Gruppe zwischen Weltranglistenplatz 30 und 50 und dann noch Ella Seidel obendrauf. Und klar, ihre Entwicklung auch als eine von den jüngeren Spielern da richtig super. Und ja, du hast recht. Also erste Runde, würde ich sagen, ist so ein Ding auf Augenhöhe. Die beiden haben auch schon mal gegeneinander gespielt. Allerdings auf Sand letztes Jahr hat Seidel gewonnen. Also kann man jetzt nicht so super viel draus ziehen. Aber ist zumindest jetzt nichts Unlösbares, was man als ungesetzte Spielerin ja da auch relativ schnell mal bekommen könnte. Ja, und darüber hinaus muss man da mal sehen. Also Badosa wirkt jetzt für mich auch nicht so gut in Form, wie es sie vielleicht einmal war.
Ja, das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte.
Ja, gut, lange ja. Rede, kurzer Sinn.
Ist einfach verletzungsbedingt über die letzten zwei Jahre, und ich meine, das kann ich böse, eine Wundertüte. Also wirklich schwer vorauszusagen. Badosa in Topform ist natürlich weit, weit höher anzusiedeln als an Setzposition 25. Aber wie gesagt, großes Fragezeichen immer so ein bisschen. Und deswegen, ja, also Schritt für Schritt.
Verletzungs- Match zu Match. Und beziehungsbedingt.
Ja.
Schwanken die Leistungen.
Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Immer diese Griechen.
Ja, ja, natürlich.
Direkt mal noch so ein bisschen Stereotypen-Bingo mit.
Ja, ist gut. Furchtbar. Ist gut. Nein, also.
Ja, man muss euch da ja übrigens, wenn man ehrlich ist, muss man ja eigentlich sagen, dass gegen jede alle Stereotypen ist eigentlich Stefanos Tsitsipas, jedenfalls was die Außenansicht angeht, leistungsmäßig härter getroffen hat, dieses Beziehungschaos.
Ja, aber egal, kommen wir mal zu den Inhalten. Ich habe es ja losgetreten, also es ist hier keine Kritik. Ich habe das Chaos ja losgetreten. Also Badosa. Danach könnte aber, um dann mal dieses Viertel anzugucken, Jessica Pegula warten. Bei der ich mir gerade gar nicht so sicher bin, wie die das Jahr begonnen hat. Habe ich jetzt nicht im Kopf.
Naja,
würde ich aber schon sagen, das wird dann schwierig. Besonders, weil, träumen wir jetzt mal weiter, irgendwann dann in der vierten Runde eine Madison Keys als Titelverteidigerin warten würde.
Ja.
Also Pegula hat das Jahr gut begonnen. Entschuldigung, dass ich da reingrätsche. Die war im Halbfinale von Brisbane, hat da zwar gegen Kostschuk eine ziemliche Klatsche bekommen, aber
gut, das kann also, ja passieren.
Die ist, glaube ich, ganz gut im Schlag. Zumindest nicht so wie relativ viele andere, wo man die noch gar keine Siege eingefahren haben oder nur einen oder so. Die ist mit 4 Siegen in diese und einer Niederlage oder 3 Siegen und einer Niederlage, erste Runde hatte sie freilos, in die Saison gestartet. Also
sehr gut.
Ja, ja, das ist schön. Absolut und kein Fallobst. Also hier Kalinskaya, Jastremska, Samsonova geschlagen und Marta Kostyuk ist ja durchaus, kommen wir vielleicht später nochmal dazu, auch in Form. Also insofern hinter Pegula, wie eingangs gesagt, vielleicht in dem Fall kein großes Fragezeichen, sondern eher ein Ausrufezeichen. Und und bei vielen anderen da in der Ecke, man weiß es nicht so recht, auch eine Leila Fernandes, Läuft vielleicht alles so auf so ein Achtelfinale Madison Keys gegen Jessica Pegula hinaus, aber wer weiß.
Glaubst du das? Glaubst du, dass Madison Keys weit, also Achtelfinale ist ja vielleicht für ihre Verhältnisse, wenn nur ein 9 gesetzt ist, nicht mal weit, aber ich habe Madison Keys eigentlich so auf dem Zettel dafür, früh sang- und klanglos rauszugehen.
Als Vorjahressiegerin würde genau. Man normalerweise sagen, müsste man sie ja ins Viertelfinale tippen. Und gleichzeitig, ja, bin ich bei dir. Vielleicht ist es bei Madison Keys, aber das ist auch wirklich überhaupt nicht faktenbasiert, sondern ist eher so. Vielleicht ist es bei Madison Keys letztes Jahr dieser Traumlauf, der Traumtitel. Und endlich hat sie es eben auch geschafft, einen Slam, einen Grand Slam-Titel zu gewinnen. Und vielleicht ist, übertrieben gesagt, die Luft raus. I don't know. Ich muss ihr nicht mehr ganz so dolle die Daumen drücken. Ich fand das letztes Jahr, wie wahrscheinlich viele andere auch, total schön und habe es ihr von Herzen gegönnt. Deswegen, ich habe sie immer so gerne so ein bisschen so in diesem Favoritenfeld dabei bei den Grand Slams, weil ich finde, gerade bei den Grand Slams ist sie über jetzt locker 10 Jahre echt eine tolle und Top-Spielerin. Aber jetzt muss sie nicht mehr. Also aus meiner Sicht, ja, wahrscheinlich hast du recht, Schwelli, das kann auch gut irgendwie so ein Erst- oder Zweitrunden-Upset geben.
Ja, würde ich euch zustimmen. Das ist aber bei Keys, finde ich, schon immer so gewesen. Umso schöner war dann halt auch das letzte Jahr. Vielleicht noch, um das Ganze abzurunden, Madison Keys startet gegen Oleksandra Olinikova aus der Ukraine. Nie gehört. Aber wie gesagt, danach könnte dann irgendwann mal gegebenenfalls eine Aisling Krüger oder eine Leyla Fernandes warten oder auch eine Pliskova oder eine Sloane Stephens. Insofern schauen wir mal. Aber dann würde ich jetzt direkt mal ein Achtel weiterrutschen. Das wird nämlich von Linda Noskova und Amanda Anisimova gerahmt. Auf die vierte Runde würde ich mich ja durchaus freuen. Allerdings sind da auch eine Ostapenko und eine Sophia Kennen dabei. Sophia Kennen hat die Australian Open ja auch schon mal für sich entschieden. Und aus deutscher Sicht, ne, Tatjana Maria. Mhm. Was machen wir denn jetzt damit?
Nix. Ja, vielleicht, wenn ich kurz anfange, für mich in dem Achtel, die große Frage und für Sie wahrscheinlich auch die große Challenge. Ist es eigentlich Anisimova oder Anisimova? Wir haben es schon ein paar Mal, glaube ich, hier versucht zu klären. Egal, ihr wisst, wen ich meine. Also Anisimova ist sozusagen die Paolini des Vorjahres. Nämlich hat ein Bombenjahr 2025 gespielt, wie Jasmine Paolini 24. Und jetzt gilt es, das zu bestätigen. Und vor allen Dingen eben diese Riesenresultate seit Wimbledon eigentlich in dem Jahr zu bestätigen. Und das wird häufig, wie so häufig im Sport, die zweite Saison nach einer starken, die große Herausforderung werden. Die Vorsaison oder die Vorbereitung hat jetzt noch nicht ganz so viel Aufschluss bei Amanda Anisimova gegeben. Insofern spannendes Achtel mit, du hast es gesagt, durchaus auch Stolperstein da drin. Sophia Kenin ist immer mal wieder gut, für einen Run in ein Achtelfinale oder auch Viertelfinale. Naja, und aus der oberen Hälfte dieses kleinen Achtels, auch eine Ostapenko und eine Noskova sind natürlich, könnten da im Weg stehen, um ins Viertelfinale vorzustoßen. Also sehe ich jetzt alles andere als einfach für Anisimova, aber vielleicht, Spelli, irre ich mich furchtbar und sie knüpft einfach nahtlos an das, was sie uns seit letztem Juni gezeigt hat.
Nee, würde ich dir zustimmen. Ist einfach schwer zu bewerten aus zwei Gründen. Eben neue Saison, der Druck, die Vorjahresergebnisse zu bestätigen. Und dann hat sie genau wie Pegula in Brisbane gegen Kostyuk verloren. Und die ist halt so gut im Schlag im Moment, dass ich jetzt auch sagen würde, da lässt sich dann für mich jetzt gar nicht so unbedingt die super Tendenz rauslesen. Da muss man echt abwarten. Aber ja, auch sie ist eine der Spielerinnen, die, das ist jetzt wieder die Analogie vielleicht zu Madison Keys, die auf irgendeine Art und Weise in diesem Turnier Druck hat, weil sie was bestätigen sollte.
Ja, würde ich mitgehen. Also finde ich auch viele Fragezeichen, wie sie einfach damit umgeht. Müssen wir einfach mal schauen. Vielleicht kann man noch aus deutscher Sicht sagen, Tatjana Maria startet in diesem Achtel gegen Petra Marcinko aus Kroatien. Letztes Jahr hat es Maria in die zweite Runde geschafft. Bestes Ergebnis bei den Australian Open ist meines Wissens die dritte Runde. Insofern könnte man hoffen, dass sich das von letztem Jahr wiederholt, aber die Australian Open sind wahrscheinlich nicht Marias allerbestes Grand Slam. Wenn man dann jetzt aber mal weiterrutscht in den Achteln,
Ja, jetzt wird's
das ist
interessant.
das. Das ist ohne deutsche Beteiligung. Die letzten beiden kommen dann unten. Aber dafür können es da durchaus knallen, weil das wird von Elena Rybakina und Belinda Bencic umrahmt. Elena Rybakina startet gegen Kaya Juvan. Wäre vor ein paar Jahren, glaube ich, noch eine etwas unangenehmere Gegnerin gewesen. Gleiche gilt für Belinda Bencic, die gegen Katie Poulter startet. Und dann schwirren da noch eine Elise Mertens, eine Maya Joint rum. Und ja, ich würde die vierte Runde Rybakina Bencic nehmen. Also, wenn ihr mich fragt.
Ja, nehmen auf
Ja,
jeden
ist
Fall.
überhaupt,
Schwelle, du,
ist
gerne.
überhaupt tatsächlich ein Viertel, das noch am nächsten an so ein Highlight-Viertel rankommen würde, meiner Meinung nach, so von den Spielerinnen, die da drin sind. Gerade darüber, wie Bencic sich bisher präsentiert hat in diesem Jahr. Die ist in Form. Aber auch da, ich finde die erste Runde darüber, dass die Australier ja Bulta mehr oder weniger adoptiert haben, wie früher mal Kim Clijsters, könnte schwierig werden, könnte vielleicht auch eine Night Session werden, stelle ich mir so vor, ohne jetzt auf den Spielplan geguckt zu haben. Und also auch da wieder können wir jetzt die Psychologie reinspielen lassen und so. Also Bencic weiß wahrscheinlich selber, dass sie echt gut in Form ist, aber das setzt sie dann auch wieder so ein ganz klein wenig unter Druck, weil sie, ich könnte mir vorstellen, dass sie da eine Chance sieht, relativ weit zu kommen. Und da ist dann die Frage, ob sie das eher beflügelt oder in so einer ersten Runde eher hemmt.
Ja, das mit dem Druck, Schwelli, du hast es ja gerade eben auch schon bei Anisimova und Co. angesprochen und Kies. Das ist so wirklich die große Frage bei Bencic, die ja einen faszinierend guten United Cup gespielt hat. Ist die Frage, ist diese gute Form, ja, ist sie genau wie du sagst, eher beflügelnd oder übt die Druck aus, so nach dem Motto, das ist doch jetzt, na, was heißt die Chance, einen Grand Slam zu gewinnen, aber die Chance hier weit zu kommen. Wahrscheinlich gilt für sie, Achtung Phrasenschwein, wie für viele andere auch, von Match zu Match denken, ist aber so. Und auch Rybakina hat ja ein fantastisches Saisonende gespielt, hat ja die Finals gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Und ist natürlich aufgrund ihres Spiels mit der Schnelligkeit des Belags in Australien sicherlich auch eine, die, wenn die in Viertelfinale vorkommt, mit der zu rechnen ist, ja, die je nachdem, wie von unten kommen wir gleich dazu, normalerweise ein Swiatek oder sowas da kommen würde, die da immer zu den Mitfavoritinnen zu zählen ist. Das wird spannend sein zu sehen, wie die mit dem insofern Druck umgehen. Und trotzdem sind natürlich auch so ein paar andere Sachen noch mit dabei. Manche werden lachen, wenn ich jetzt Daria Kasatkina erwähne. Die hat alles andere als ein gutes zweites Halbjahr 2025 gehabt. Ich beobachte sie aber immer ein bisschen intensiver, weil ich sie einfach wahnsinnig gerne spielen sehe. Hat aber eigentlich seit Roland Garros nicht mehr wirklich was gerissen. Deswegen ist sie auch in der Weltrangliste zurückgefallen. Ist, glaube ich, aktuell irgendwie sowas um die 50 rum. War vor Jahresfrist, glaube ich, sogar noch in den Top 10. Also vor 12 Monaten, aber tritt eben jetzt in Australien das erste Mal unter australischer Flagge an. Vielleicht so eine kleine Nebenbemerkung, so das könnte ganz interessant sein, ob das Publikum hier sie dann sozusagen annimmt. Sie ist ja durchaus eine, die beim Publikum auch immer mit Sympathien versehen ist, spielt gegen eine Qualifikantin. Und würde dann in der zweiten Runde gegen Bencic spielen, wobei ich da dann auch ganz klar sage, in der Form, wie sich Belinda Bencic präsentiert hat, wird sie das Ding dann ziehen. Aber wir werden sehen, das ist, finde ich, wenn man so sagt, wo soll man mal hingucken, das ist ein interessantes Achtel so bei den Damen.
Und vielleicht könnte ich dazu Daria Kasatkina noch hinzufügen. Sie hat vor ein paar Stunden auf Instagram gepostet, officially an Australian, happy, grateful and free. Das möchte ich jetzt hier als Abschluss mal so stehen lassen, cool. Als Kommentar zur Situation. Dann rutschen wir doch mal hier ins letzte Achtel, um diese Hälfte dann abzuschließen. Das wird umrahmt von Naomi Osaka und Iga Swiatek. Und da tummelt sich noch eine Eva Lys und eine Laura Siegemund. Es könnte sogar eine rein deutsche zweite Runde geben. Dritte Runde. Da müsste aber viel passieren. Für, oder?
Ja. Ja. Siegemund direkt gegen eine Gesetzte und Eva Lys, finde ich, hat auch leider eine eher doofe Auslosung erwischt. Also gegen Kirstea, ich glaube, das ist so. Ich weiß nicht, ob die Veteranisten zahlen so in so 39 gegen 41 in der Welt oder so. So ungefähr. Kann sein, dass sich das auch nochmal verschoben hat ein bisschen letzte Woche. Aber ja, eigentlich beide noch nicht mal, muss man sich mal vorstellen, gar nicht so weit von einer Setzposition entfernt. Und die spielen jetzt direkt in der ersten Runde gegeneinander. Zumal Kirstea auch noch in Brisbane Pavlyuchenko war und Ostapenko geschlagen hat. Also nicht ganz so schlecht in Form ist. Ich habe auch noch im Hinterkopf, ist glaube ich ihre letzte Saison. Sie hat ihren Abschied angekündigt und das auch sehr vollmundig, hat gesagt, das wird wahrscheinlich ihre beste Saison werden. Also die hat sich was vorgenommen. Keine schöne Auslosung für Liz, zumal dann ja in Runde 2 wahrscheinlich Naomi Osaka im Erfolgsfall warten würde. Ja, das ist mal ein Brett oder zwei Bretter, die es da zu bohren.
Soll ich jetzt sagen, also wenn Eva Lys die ersten beiden Runden übersteht, dann gewinnt sie die Australian Open.
You heard it here first. Das schreiben wir bitte nachher in den Posts zu dieser Folge rein. Prediction, bold prediction.
Genau, aber vierte Runde Iga hat sie ja dann eh drauf.
Wobei, ich muss ehrlich sagen, dieses United Cup Match war fantastisch. Also es wird nicht so sehr, also ich bin mir schon ziemlich sicher, dass Eva Lys, wenn jetzt nicht alle Stricke reißen und sie den schlechtesten Tag ihres Lebens erwischt, dass, sagen wir mal, sie gewinnt gegen Kirstea und dann geht's gegen Osaka, das glaube ich, da wird sie sich schon wehren mit allem, was sie hat.
Ja, aber die Ironie der Damen-Tennis-Geschichte wäre natürlich, dass Lys diese beiden ersten Runden übersteht und dann in so einem ganz räudigen Spiel gegen Siegemund in der dritten Runde.
Ja, klar. Genau. Und Siegemund ihrerseits nervt dann Swiatek.
Slice ist heiß.
Sag mal so eine Nerd-Hypothese, also Nerd deswegen, weil da müsste man wirklich in die Daten sich eingraben und wieder rauskommen. Aber nur so rein vom Gefühl her, wäre meine Hypothese, Iga Swiatek ist in dem Fall Nummer 2, aber ich sag mal, ist die Nummer 1, die am häufigsten mal einen Satz 0-6 verliert. Ist euch das auch mal aufgefallen, dass wenn es bei Swiatek mal nicht läuft, dass sie in so ein Strudel gerät und gerne mal, es kommt wirklich häufiger vor, gerne mal einen Satz 0-6 verliert.
Aha, habe ich nachgeguckt.
Ist euch noch nie aufgefallen?
Ich dachte immer, sie ist diejenige, die gerne mal 6-0 gewinnt.
Auch, auch. Bagelkönigin. So.
Ja. Also sie verteilt gerne 6-0er. Aber es ist mir, ist jetzt wirklich gefühlt. Ja? Aber es gibt häufig mal, dass ihr so einen Satz einfach mal wegrutscht und sie den wirklich mit 0-6 verliert. Das ist schon häufiger mal passiert. Vielleicht ist es aber eben, wie gesagt, subjektiv. Ja? Müsste man mal in die Daten einsteigen. Ja, was machen wir mit Iga Swiatek? Gehört sie zu den Mitfavoritinnen oder sagt ihr eher zweite Reihe?
Ist vielleicht auch ja, ein bisschen. Ja, Schwelli, fang du
nee,
an.
bitte. Nein, nein, bitte. Bitte, fang du an.
Also, wenn wir jetzt mal sagen, also, ne, Iga Świątek ist auch eine von diesen, die du, glaube ich, inzwischen nicht mehr abschreiben kannst, einfach auf dessen, was sie geleistet hat. Man muss natürlich andererseits auch sagen, dass die Australian Open vom Belag und dem Ganzen einfach nicht ihr Turnier sind. Ich glaube, das liegt ihr einfach von den Bedingungen am wenigsten. Und wenn wir jetzt mal spekulieren und sagen, da kommen jetzt die Top-Leute durch, dann hat die natürlich auch nicht die angenehmste Reise vor sich. Also in der ersten Runde noch gegen, und Entschuldigung für alle, die hier Chinesisch können, Yue Yuan oder so. Sorry. Danach gegen vielleicht eine Buskova. Dann könnte aber schon Kalinska ja warten. Dann könnte es weitergehen mit Osaka oder Samsonova, um dann entweder auf Bencic und Rybakina zu treffen, um dann am Ende, weiß ich nicht, eine Anisimova, eine Keys, wen auch immer, eine Ostapenko zu kriegen. Und Ostapenko und Świątek. Also, man kann es angenehmer treffen. Wenn ich mir jetzt so die ganze Dynamik angucke, den Belag, weiß ich nicht, ob das so toll ist für Sie.
Gehe ich mit, gehe ich mit.
Schwelli,
Schwelli,
warte
du?
mal zu.
Ja, gut, dass ich dich habe anfangen lassen, weil ich habe dem absolut nichts hinzuzufügen.
Sorry.
Unterschreibe ich komplett so. Also wirklich nur ganz kurz zusammengefasst, über Karriere und Weg bisher natürlich immer im Favoritenkreis, aber gerade in Melbourne nicht ganz so hoch wie an vielen anderen Orten auf der Welt.
Juti, dann würde ich doch sagen, gehen wir mal auf die andere Hälfte. Da ist dann aber alles easy jetzt, oder? Was sagt ihr dazu? Tobi, was fällt dir zu 1 bis 64 ein?
Naja, es ist, nee, was heißt es? Es ist schwierig. Wir haben halt auf der Position 1 sicherlich die, das ist jetzt keine große Wissenschaft, die Top-Favoritin Aryna Sabalenka, die auch nichts hat vorher anbrennen lassen, die sicherlich in Australien sowieso auch aufgrund der jungen Vergangenheit zu den Top-Favoritinnen zählt und da im Moment, zumindest jetzt mal in der Vorbereitung auf das Turnier und auch aufgrund der Auslosung in dem Viertel, in dem sie sich hier befindet, an und für sich keine Zweifel dran lassen sollte, dass sie am Ende hier zumindest mal im Finale steht. Ja. Ja, natürlich ist da eine Jasmine Paolini eingerahmt in diesem Viertel von Sabalenka, klar. Da ist eine der Senkrechtstarterinnen des letzten Jahres mit Mboko, die sicherlich spannend sein wird, dieses Jahr zu beobachten. Ist ja noch wahnsinnig jung und hat jetzt auch eine gute Vorbereitung gespielt, wie sie sich weiterentwickelt. Sehe ich trotzdem natürlich irgendwie übers gesamte Turnier dann kritisch, wenn sie irgendwann auf Sabalenka trifft. Und ich sehe mit Ausnahme, denn die hat eben auch, wir haben es schon mehrfach angesprochen, von sich hören machen lassen, sagen, getan. Mit Ausnahme von Marta Kostyuk sehe ich in dem Viertel jetzt niemanden, der Aryna Sabalenka auf ihrem Weg ins Halb und dann vielleicht sogar auch ins Finale stoppen kann. Aber Marta Kostyuk, fantastische Form. Wir warten ja irgendwie bei ihr alle schon so auf den ultimativen Durchbruch. Hat sich jetzt aber, wie ich finde, so in den Top 20 stabilisiert. Ja, sonst war die Leistungskurve immer mal so ein bisschen up and down. Und wer weiß, vielleicht ist das ja ihr Jahr.
Naja, ich würde noch.
Kurze Na
Ja.
kurze Nachfrage. Wie ist Coco Gauff bekannt?
Ja, nur hängt die im unteren Viertel. Ich habe jetzt erstmal nur
Ach
auf das
so,
Viertel, auf das
weil du
obere
vom
Viertel geguckt.
Halbfinale,
Ja, ja,
weil du
ja,
vom
ja, ja.
Halbfinale und Finale
Ja,
gesprochen hattest. Also da hätte ich
nein.
jetzt
Da hast du natürlich
doch
vollkommen recht.
gesagt,
Ja.
weil die würde ich
Naja.
da im Anschluss an dem, was wir gerade gesagt haben, bei diesem Turnier durchaus höher als Iga einordnen.
Ja,
Und
da vollkommen richtig, Schwell, vollkommen
ne,
richtig. Also
also
dann lass uns
von
gerne auf die
daher.
gesamte obere Hälfte gucken. Da hast du natürlich recht. Ich habe jetzt nur auf das Viertel von Sabalenka erstmal geguckt. Stimmt schon. Ja.
Ja gut, dann das war nur mein kurzer
Anschub. Gut, also es ist immer durch mit den Damen, ne? Nee, also Frage an euch, also wir kommen gleich noch, schlage ich vor, sorry, dann gebe ich wieder zu dir ab, Henrike, wir kommen gleich noch zu Coco Gauff und all den anderen, aber einfach nur, weil ich den Ball da mal kurz hochgeworfen habe, was meint ihr, Marta Kostyuk, einfach nur aufgrund der Ergebnisse, ja, hast du recht, Tobi, oder ein bisschen weiter gefächert? Was haltet ihr von ihr als Spielerin und jetzt der jüngsten Entwicklung?
Schwelli, möchtest du
anfangen? Auf jeden Fall vielleicht sogar die in Form Spielerin im Moment. So. Hat auch die Schläge, um weit zu kommen. Ist an 20 gesetzt. Eigentlich wartet, du hast es ja gesagt, würde man erwarten, dass sie besser platziert ist, dass sie das öfter abrufen kann. Ganz neu auf der Tour ist sie ja jetzt auch nicht mehr. Ich habe ja immer so die Theorie, wenn sich sowas über Jahre hinzieht, hat das dann auch seine Gründe und ist nicht nur immer Zufall, aber das kann sich ja dann auch immer aus welchen Beweggründen und an welchen Stellschrauben da gedreht wird, auch mal ändern. Deswegen wird es spannend sein zu sehen, wie sie in diesem Turnier abschneidet. Um auf Sabalenka zu treffen, muss sie dann halt, wenn ich das richtig sehe, aber schon mal erstmal ein paar Runden überstehen. Das wäre dann ein Viertelfinale. Also wenn sie bis dahin kommt, möchte ich dieses Spiel auch unbedingt mal sehen und bin da jetzt nicht so hundertprozentig überzeugt, wie in vielen anderen Spielen, die in die Sabalenka reingeht, dass das so eine ganz eindeutige Angelegenheit werden wird.
Ja, würde ich mitgehen. Ich finde, bei Marta Kostyuk merkt man einfach, dass sie sich selber so ein bisschen eingefangen hat. Also ich glaube, sie hatte schon immer sehr viel Dampf und Power, sowohl was die Schläge selber angeht, als auch, ich sag mal, die mentale Herangehensweise an ein Match. Und ich finde, da war sie manchmal so ein bisschen drüber. Da hat sie sich dann selber rausgekegelt, dass sie dann einfach zu viel reingeworfen hat. Und ich finde, das hat sie auf jeden Fall eingefangen und ich stimme dir zu, also wenn es dieses Viertelfinale gibt, kann und sollte man sich das wahrscheinlich wirklich angucken. Was ich nur gerade hier sehe und ganz interessant finde, da schwirrt auch noch eine Beatrice Haddad-Schmaier rum und über die redet niemand mehr, weil man es auch nicht kann. Ne? Da frage ich mich auch, was ist da passiert von, ich glaube, Top 10 zu, weiß gar nicht, wo sie jetzt steht. Also sie ist nicht gesetzt, Nix hat sich zwar direkt qualifiziert, startet gegen Julia Putintseva, das ist auch nie spaßig als Gegnerin.
Nein, das ist nie spaßig.
Insofern, ich sehe es nur gerade, ich habe mir selber auch keinen Kopf drüber gemacht, finde ich halt super spannend, ja, unter ferner Liefen, ne?
Sie ist 59 in der Welt.
Ja, okay.
Und hat, gut, also sie hat ein Spiel dieses Jahr gemacht, verloren, aber gegen Boko, also und in drei Sätzen kann man jetzt wenig rausziehen, was die aktuelle Saison angeht. Die letzte war halt nicht so dolle, ne? Also 16 richtig. Siege.
Ja, dann gehen wir doch mal auf die Namen, die zum Schrecken von Schwelli eben nicht gefallen sind, ins letzte Viertel, das umrahmt wird von Coco Gauff und Mira Andreeva, die ja jetzt Auckland gewonnen hat. War es das? Hat sie doch, ne? Ja. Und ich würde sagen, wenn ich mir jetzt angucke, was die ersten Erstrundengegnerin dieser beiden Akteurinnen angeht, hat Mira Andreeva war zumindest auf dem Papier das härtere Brett getroffen.
Ja, Donna Vekic ist zumindest mal ein Name, ne?
Ja.
Adelaide, nicht Auckland.
Fängt Adelaide, aber auch mit sorry. A an. Ja, selber Buchstabe, selbes Prinzip.
Ja.
Nein, natürlich nicht. I'm sorry.
Ja, klar. Also Donna Vekic, sage ich mal danke. Aus Sicht von Mira Andreeva und oben, Coco Gauff hat das einfachere Los, ja, definitiv. Aber trotzdem, Mira Andreeva, ich meine, auch das ist krass im Grunde genommen, wenn man überlegt, wie jung sie nach wie vor ist. Ja? Und da steht mal kurz in Klammern hinten dran eine 8 an 8 gesetzt. Und man nimmt das irgendwie manchmal fast schon für selbstverständlich, dass sie da steht. Ja? Das ist schon eine Leistung per se, ja, in dem Alter da schon zu stehen. Und jetzt müssen wir mal schauen. Also ich weiß, ich bin mir nicht so sicher, ob die Australian Open das Grand Slam Turnier ist, was sie als erstes gewinnen wird. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie irgendwann eins gewinnen wird. Dieses Jahr vielleicht noch nicht. Aber gegen so ein, ja, rein von der Papierform her, Viertelfinale gegen Goff hätte ich nichts einzuwenden. Das wäre sicherlich schön zu sehen, wobei ich da Goff ganz klar in der Favoritenrolle sehen würde. Die einfach, obwohl auch in dem Sinne noch wahnsinnig jung, dann doch nochmal einen ganzen Tacken erfahrener ist als Andreeva.
Ja. Ja? Würde ich.
Ja. Andreeva hat letztes Jahr 3 Runden überstanden. Und dann gegen Sabalenka ganz klar verloren. Hat im letzten Jahr ja zwischendurch auch mal so, hatte man den Eindruck, dass sie dem ganzen Druck vielleicht zumindest temporär nicht ganz so gut gewachsen ist. Auch mal so Schwierigkeiten hatte, die Emotionen auf dem Platz im Zaum zu halten. Aber klar, jetzt in dieses Jahr mit Sieg in Adelaide super reingestartet. Ja. Muss man sehen. Schwierige erste Runde, aber danach, wenn sie die überstanden hat, muss man die auf jeden Fall Richtung spätere Runden auf dem Schirm haben.
Was haltet ihr von noch so einer steilen These? Wenn du mit gar nichts rechnest, kommt plötzlich irgendwoher eine Wondruschowa daher. Ich sag's deswegen, weil dann gewinnt die plötzlich Wimbledon. Ja, so, und ja, natürlich anderer Belag als Australian Open, aber schneller Belag. Und vorher hat sie mal die French Open gewonnen. Und jetzt kurz vorm Karriereslam, indem sie die Australian Open gewinnt, dann fehlen nur noch die US Open. Oder ist das Quatsch?
Ja, French Open hat Wondruschowa nicht gewonnen.
Ach nee,
da Quatsch. Ist sie ins Finale gekommen.
Stimmt, oder? Ja, da hast recht. Habe ich Quatsch gesagt. Also wahrscheinlich auch eine Quatschthese. Aber unangenehm, denke ich, sicherlich so als Gegnerin.
Ja, aber ich muss sagen, in dem Viertel schwören halt einige Namen noch rum. Ich meine, gut, klar, da ist dann noch eine Venus Williams mit der Wildcard gegen Olga Danilovic. Die könnten beide auf Goff treffen, aber ich weiß nicht, ob das so zu sagen ist. Aber dann kommt hier noch eine Alexandra Ayala um die Ecke. Da ist eine Emma Navarro gegen Magda Lillet. Die Elena Svitolina, über die wir gesprochen haben, die ja jetzt auch gibt's immer. Dann Diana Schneider gegen Barbora Krejcikova. Und dann ist da auch noch eine Maria Sakkari unterwegs, die jetzt beim United Cup nicht so komplett schlecht gespielt hat. Also zumindest von der ganzen Dynamik her. Wenn man jetzt mal so drauf schaut, da könnten schöne spätere Runden rauskommen.
Und Karolina Muchova ist da auch noch mit drin.
Stimmt,
Der ich jedes Mal die Daumen drücke, dass sie eine gute Form ins Turnier bringt und verletzungsfrei bleibt, weil ich immer finde, dass jedes Spiel, was man von ihr ansehen kann, ein Gewinn ist, weil ich ihre Spielweise sehr, sehr mag.
Ja.
Und diesmal ist es sogar der Fall. Ne? Sie war in Brisbane im Halbfinale, also hat angedeutet, dass es vielleicht in Melbourne auch nicht nur die ein oder andere Runde, sondern richtig weit gehen könnte. Und bei den Spielerinnen, die da eben noch mit in der Nähe sind, könnte das echt ein paar gute Matches geben.
Okay, also ich musste sagen, jetzt nach der Draufsicht, können wir uns bei den Damen doch, glaube ich, darüber freuen, dass viel möglich ist, viel drin. Würde jetzt aber mal in Anbetracht meines schlechten Zeitmanagements auf die Herren wechseln.
Aber willst du nicht tippen, wer es gewinnt bei den Damen?
Nee, will ich nicht. Nee,
okay, gut, ich auch nicht. Ich auch nicht. Machen wir diesmal ohne Tipp.
Wir können gerne tippen. Ich habe es total vergessen, dass wir das ja immer machen. Wie ihr wollt. Tobi, du darfst entscheiden.
Ich tippe ja immer gern so, was ich gern hätte,
Na
so
gut,
als
dann leg los.
Als so Cinderella-Story und sonst was. Und da ich sie immer noch so mag, Naomi Osaka.
Okay, der kam jetzt aus dem Nirgendwo.
Ja.
Schwelli, was sagst du?
Ja, dann übernehme ich mal die Rolle des kompletten Langeweilers und Sicherheitsspielers und nehme Arina Sabalenka.
Ja, ich glaube, ich wäre auch eher auf Team langweilig, aber ich sage jetzt einfach mal, damit wir drei unterschiedliche Namen haben, Rybakina.
Ja, sehr schön, weil dann hätte ich als ernsthaften Tipp noch nachgefragt. Nein, nee, wirklich, wir haben es ja vorhin kurz gesagt, ich halte die wirklich für eine brandgefährliche Contenderin, ja, in diesem Bewerb, ja, und sicherlich eine, vor der auch eine Sabalenka-Schiss hätte im Finale. Also insofern, ja, schauen wir mal. Entweder wird es Osaka oder Rybakina oder Sabalenka.
Ja. Ja. Gut, dann ab zu den Herren. Da haben wir es ein bisschen schwieriger. Leichter vielleicht inhaltlich, aber schwieriger, weil eben konnten wir ja so schön uns auf die eine Hälfte fokussieren mit den Damen. Deswegen ist da auch so ein leichtes Ungewicht drin. Die Herren haben sich besser verteilt oder schlechter, das kannst du jetzt aussuchen. Da haben wir vier Eisen im Feuer mit Jannik Hanfmann, Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier. Hanfmann, Zverev sind in der oberen Hälfte, Struff und Altmaier in der unteren. Und ich würde mal an euch beiden Herren, ne, die Herren an die Herren abgeben. Was machen wir jetzt damit?
Mit den Deutschen?
Ja, insgesamt. Fangen wir doch mal an. Irgendwo okay. Müssen wir ja anfangen.
Ja, sollen wir sofort den Elefanten namens Sascha Zverev im Raum behandeln oder behandeln wir erstmal die restlichen Deutschen ab?
Auch up to you.
Auch vielleicht fangen wir erst mit den anderen an und
mit dem Rest vom Schützenfest,
oder?
Ja, okay. Ja gut, dann fange ich mal an. Mit Hanfmann, der spielt gegen einen Qualifikanten, Zweiter, hat halt den Vorteil, drei Spiele in der Qualifikation gemacht, drei Spiele gewonnen, Selbstvertrauen, ich weiß nicht, ob das bei Hanfmann im Moment so da ist, schwierig zu sagen, ist auf jeden Fall klar, also in der ersten Grand Slam-Runde kannst dich weitaus schlimmer treffen, wenn du nicht gesetzt bist, als einen Qualifikanten zu haben, siehe Eva Liss. Aber für mich so voll das Tagesformspiel, weiß ich nicht. Kann
und
ich wenig zu
sagen.
Sagen
wir mal so, legendär sind die Ergebnisse von Jannik Hanfmann bei den Australian Open jetzt nicht.
Ja, richtig.
Ja. Oh. Aber es ist lustig, gell? Jannik Hanfmann ist ja mehr oder weniger in letzter Sekunde ins Hauptfeld gerutscht und konnte somit die Qualifikation umgehen. Und wie es der Teufel will, kann man das dann immer so und so argumentieren. Also toll für Jannik Hanfmann, dass er im Hauptfeld ist. Und schwuppdiwupp kriegt er einen Gegner, wo man dann wieder sagt, hey, der hat aber schon drei Spiele hinter sich und die hat er erfolgreich bestanden. Mensch, das ist ja echt ein Nachteil für denjenigen im Hauptfeld. Ja? Also wie du es drehst und wendest. Ich glaube, wenn er sich hätte aussuchen dürfen, Jannik Hanfmann, hätte er trotzdem die direkte Hauptfeldteilnahme genauso sich so gewünscht.
Ja.
Und
definitiv.
Im Zweifel auch lieber gegen Qualifikanten zu kommen, als direkt, ach, jetzt suchst du dir aus, gegen Alcaraz, Bublik, Tommy Paul oder sonst jemanden zu kommen. Also insofern.
Naja, Alcaraz kann er ja noch haben
eben,
als Gegner.
Genau.
Dafür muss er halt nur weiterkommen.
Genau, er muss einfach den guten Zachary Swaida, ja, aus den USA vom Platz fegen und dann kriegt er. Und ich glaube nach wie vor, das ist doch immer auch mal geil, wenn du beim Grand Slam-Finale auf dem größten Court spielen kannst. Und wenn es eine zweite Runde ist, ich glaube, dass so jemand wie Jannik Hanfmann daraus auch eine ganze Menge ziehen kann, selbst wenn es dann Endstation wäre. Aber das wäre was man ihn mal fragen müsste. Hast du lieber einen leichten Gegner in Runde 2 und kommst eine Runde weiter oder spielst du gerne mal auf dem Center Court gegen die Nummer 1? Er hat das in Paris mal, da habe ich ihn mal gesehen, doch, es war Hanfmann, ja, gegen Rafa Nadal. Auf dem Chatrier und ich glaube schon, dass das schon auch Matches sind als Profi, die du schon auch gerne mitnimmst, ja, Erlebnisse.
Schwelli, was sagst denn du zu dem ganzen erste Grand Slam für Carlos Alcaraz ohne Juan Carlos Ferrero als Trainer? Da schwirrte on Tennis Twitter oder Tennis Social Media ja schon einige wilde Theorien rum. Du hast ja auch die Aufschlagbewegung, du hast es, glaube ich, mal gehighlightet. Müssen wir uns darüber Gedanken machen oder ist das mal wieder nur so, wir haben nichts Besseres, worüber man reden kann?
Ja, vielleicht müssen wir uns tatsächlich darüber Gedanken machen, weil wir eben auch bei Carlos Alcaraz, genau wie bei Jannik Sinner, so gar nichts so richtig wissen, weil die kein richtiges Turnier vorher gespielt haben. Also ich
Die haben den Djokovic gemacht.
habe ja, ich habe den einen, also dieser Eindruck, dass dieses ganze Turnier mehr so eine Herausforderungsrunde ist, bis man dann auf einen von den beiden einzigen Favoriten trifft. Ich finde, das war auch im Vorfeld, hat sich dieser Eindruck schon so verfestigt, weil während alle anderen irgendwie verzweifelt, total engagiert und was weiß ich, versucht haben, in Form zu kommen und richtiges Wettkampftennis in Australien, teilweise auch noch in Asien gespielt haben, haben die beiden so einen lockeren Schaukampf in Seoul eingeschoben und sich kurz Crossbälle lustig hin und her gespielt. Also das sah schon sehr locker und wenig ernsthaft aus. So, und bei Jannik Sinner ist immerhin so ansonsten nicht viel passiert, aber bei Alcaraz, wie du es angesprochen hast, dieser Wechsel weg dieser Wechsel weg von Juan Carlos Ferrero, und da muss ich sagen, da bin ich schon gespannt, weil ich habe immer den Eindruck gehabt, dass Alcaraz jemand ist, der schon sehr davon profitiert, dass Coaching jetzt erlaubt ist und dass von der Box aus so ein bisschen Ordnung in dieses genial kreative Chaos, was ja auch manchmal in seinem Spiel herrscht, gebracht wird. Das heißt jetzt nicht, dass ohne Juan Carlos Ferrero das nicht mehr passiert, weil diese Rolle kann ja auch ein anderer übernehmen, vielleicht. Aber da muss man halt gucken, wie gut das klappt. Und das wäre schon so ein Punkt, wo ich jetzt nicht glaube, dass das gegen, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, Adam Walton entscheidend ist. Aber vielleicht dann doch etwas später. Gegen Jannik Hansmann. Nein, aber ihr wisst, was ich meine.
Naja, da kann man ja mal schauen, auf wen jetzt Alcaraz mal gesetzt zulaufen würde. Da käme dann als erster gesetzter Spieler ein Corentin Moutet. Es sei denn, da hätte der Sebastian Korda noch was dagegen, der da auch noch rumschwimmt. Dann Tommy Paul wäre eine Möglichkeit oder eben Davidovic Fokina. Alexander Bublik, der ja nun wirklich fantastisch drauf ist. Flavio Cobolli, ein Francis Tiafoe und ganz unten ein Alex de Minaur, der in Runde 1 gegen Matteo Berrettini ran darf.
Ja, guck mal, da hast du doch schon so Spieler. Also ich glaube jetzt nicht, ich würde diese dritte Runde gegen Moutet gerne sehen.
Ich auch.
Aber ich glaube jetzt nicht, dass das dann schon der Stolperstein ist. Aber Moutet hat so eins mit Bublik, der dann noch viel heftiger wäre gemein, so dass ich glaube, dass der Alcaraz in so ein Stöppchen-Löppchen-Ding verwickeln kann. Wo es nicht schlecht wäre, wenn einer aus der Box den guten Carlos auch mal wieder daran erinnert, spiel doch mal einfach Topspin Rückhand Cross oder Vorhand Cross und nicht nur irgendwas ganz Geniales. Und das würde ich dann gerne sehen. Also, wie gesagt, ich glaube, dass das gegen Moutet auf jeden Fall noch gut gehen wird und es trotzdem ein sehr schönes Spiel wird. Aber gegen so ein Bublik zum Beispiel, ja, möchte ich sehen.
Was sagst du, Tobi? Hanfmann zieht's doch.
Nee, wir kommen gleich ja zu den anderen deutschen Spielern, aber insofern ist es ganz gut, wenn wir dieses Viertel hier gleich mit verarzten im Zuge von Jannik Hanfmann und einfach über so einen Spieler wie Carlos Alcaraz kurz sprechen.
Ja, treib mich
Ja,
mal
das
an.
ist, nein, das ist sicherlich eine Zäsur, aber ich denke auch an, im Großen und Ganzen auch ein wichtiger Schritt in einer Weiterentwicklung für einen Spieler, für eine Spielerpersönlichkeit, in dem Fall für Carlos Alcaraz. Bin da bei Schwelli, ich könnte mir vorstellen, dass es Situationen gibt, jetzt nicht nur bei den Australian Open, sondern sagen wir mal in den ersten 2, 3, 4 Monaten dieser Übergangsphase, wo es vielleicht mal ruckeln wird. Und oder man sich dann eben an einen neuen Coach gewöhnt. Insgesamt glaube ich aber, bei aller, sag ich mal, Ehre und Anerkennung für die Erfolge, die die beiden eingefahren haben, dass es trotzdem auch gut und sinnvoll sein wird für Carlos Alcaraz, sozusagen neue Impulse im Erwachsenwerden und Größerwerden als Tennisspieler dazu bekommen. Ich bin nicht bei eurer oder bei Schwellis Einschätzung, dass Alcaraz hier Probleme bekommen wird in dem Viertel. Ganz einfach, weil ich dran glaube, dass der in Anführungsstrichen das Tennisspielen jetzt nicht verlernt hat. Und da die Gegner, auf die er treffen wird, zwar interessant sind, aber an einem normalen Tag nicht wirklich an ihn rankommen werden. An Alexander Bublik, ja, ich freue mich tierisch, einer meiner Lieblingsspieler, dass er hier den Sprung jetzt ja auch in die Top 10 geschafft hat. Und natürlich ist er brandgefährlich. Aber der muss erstmal in der vierten Runde, wenn es denn nach Papierform geht, den Heimfavoriten Alex Diminor besiegen. Das kann er natürlich mit seinen Waffen auf so einem schnellen Belag. Da ist Diminor sicherlich im Nachteil. Aber das wird ein herausragendes Match werden, wenn es das denn geben wird in der vierten Runde, das Achtelfinale. Und wer da dann weiterkommt, ich sehe es einfach nicht. Also ich halte da Alcaraz einfach für spielerisch, auch ohne Ferrero inzwischen, für zu stark, dass ich wirklich jemandem das zutraue, ihn da auf dem Weg ins, sagen wir jetzt erstmal Halbfinale, wir kommen ja gleich zu einem unteren Teil, da zu stoppen. Aber das ist meine Meinung.
Ja, also ich würde dir zustimmen, dass, oder ich sag mal so, ich glaube, ihr habt beide auf eine Art und Weise recht. Es ist auf jeden Fall jetzt kein ganz angenehmes Viertel, ne? Also ich glaube schon, dass da genug Spieler dabei sind, die ihn, sei es aktuell aufgrund der Form oder auch grundsätzlich, testen können. Aber so ganz fehlt mir momentan auch noch die Überzeugung, dass er das nicht packt. Aber ich muss auch zugeben, diese Exhibition in Seoul, in Südkorea, das will ich jetzt auch nicht als Leistungsgradmesser heranziehen. Deswegen muss ich auch sagen, von Alcaraz hat man bis jetzt wenig gesehen, um das komplett beurteilen zu können. Da ist das untere Viertel aktiver gewesen, was so das Spielen angeht. Und da könnte man ja jetzt mal reinspringen. Wir wollten zwar eigentlich erst den Rest vom Schützenfest machen, aber da steht nun mal der Elefant.
Ja, es bietet sich ja an.
Es bietet sich jetzt halt an, deswegen Schwelli, Alexander Zverev, an 3 gesetzt in der ersten Runde gegen Gabriel Diallo. Und nun, wie geht's weiter?
Ja, ist fast eine Eva-Lüss-artige erste Auslosung, wobei Zverev natürlich trotzdem mehr als Eva-Lüss in so einer ersten Runde der Favorit bleibt. Allerdings ist Diallo tatsächlich einer der ersten ungesetzten Spieler. Ja, da sind wir aber, da wiederholen wir uns dann, glaube ich, auch sehr. Ich meine, für Zverev selbst zählt auch in diesem Grand Slam-Turnier eigentlich nicht, ob er in der ersten, dritten, vierten Runde oder im Halbfinale ausscheidet, sondern er will das Ding gewinnen. Dazu muss man auch eine erste Runde gewinnen. Das ist vielleicht eine der schwierigeren ersten Runden, zumindest für einen gesetzten Spieler, aber da muss er halt durch und durch eine zweite Runde, auf die ich auch mal hinweisen will, gegen vielleicht Popyrin. Ich schätze mal eine Night Session.
Ja.
Gegen einen Spieler, der viele Ups und Downs hat, aber wenn er einen Up hat, auch echt gut Tennis spielen kann.
Ja. Mit Heimvorteil.
Mit Heimvorteil, genau. Also das ist keine einfache Auslosung, aber für seine eigentlichen Ziele, sage ich jetzt mal so, ist es eigentlich wurscht. Weil Um das zu erreichen, was er erreichen will, muss er da auch schon so in Form sein, dass er die schlägt.
Ja, das stimmt. Danach könnte ein Cameron Norrie warten. Dann wäre rein jetzt von der Setzung her, und ich gucke mal, was da noch so drin ist, Francisco Cerundolo oder ein Andrei Rublev. Und danach wird es dann mit einem Medvedev oder einem Felix Auger-Aliassime, wobei ich da Medvedev irgendwie gefühlt noch ein bisschen vorne sehe, könnte es für Zverev unangenehm werden, weil den mag er ja jetzt nun mal als Gegner so gar nicht.
Und er hat ein Turnier gewonnen.
Auch das,
aufsteigende Form sozusagen. Vielleicht um Zverev in dem Sinne abzuschließen, also die ersten beiden Runden, ja, genau, Schwelle, wie du sagst, muss er gewinnen auf seinem eigentlichen Zielpfad und trotzdem, man kann es einfacher treffen. Und selbst jetzt rein von der Papierform dann eine weitere Runde gegen Cameron Norrie, wird man sagen, ja gut, gegen Norrie. Norrie ist aber, nachdem er so ein bisschen in der Versenkung verschwunden war, ist er auf dem aufsteigenden Ast und auch alles andere als ein angenehmer Gegner. Aber vielleicht von diesen ersten drei Runden noch das angenehmste für Alexander Zverev. Also ich finde alles andere als eine leichte Auslosung, aber klar, für ihn kann es nur das Ziel geben, hier ins Viertel- und Halbfinale vorzudringen und deswegen auf deinen Punkt zu sprechen zu kommen, Henrike. Wenn er dort auf den Daniil Medvedev trifft, halte ich das für nicht nur brandgefährlich, sondern würde im Moment Medvedev leicht in der Favoritenrolle sehen. Ne? Mhm. Leicht, kann nicht irren. Und damit auch die Klammer zur oberen Hälfte nochmal zu schließen. Also ein Halbfinale Alcaraz gegen Medvedev. Da bin ich jetzt wieder bei Schwelli. Wenn Medvedev mit all seiner Erfahrung und der stand da im Finale bei den Australian Open und mit all seiner diabolischen Kraft, ja, irgendetwas findet, wie er Alcaraz sozusagen aus der Kontenance herausbringt, dann wäre ein Ferrero am Spielfeldrand, das, was du vorhin gesagt hast, schon kann es ein entscheidendes Quäntchen sein, ob da ein Ferrero sitzt und ihn zurück auf Spur bringt. Das ist so eine Konstellation, wo ich mir vorstellen könnte, wo eben sowohl ein Zverev, aber dann insbesondere ein Carlos Alcaraz wirklich eine Nuss zu knacken hat mit Daniil Medvedev.
Zumal Daniil Medvedev ja auch so ein Typ Popperin ist, natürlich auf einem viel höheren Level. Wenn der angeknipst ist, ist der angeknipst. Ja, ja, ja. Und dann ist da richtig schwer dran vorbeizukommen. Ja. Da stimme ich euch zu.
Aber er hat natürlich was zu beweisen. Das Jahr 2025 war für ihn eine Katastrophe für Daniil Medvedev. Jetzt hat er einen guten Start gehabt, hat ein weiteres Turnier gewonnen. Insofern, das muss er jetzt einmal, denke ich, mit einer überzeugenden ersten und auch zweiten Runde bestätigen, dass er da nicht stolpert. Aber wenn er da durchkommt, dann halte ich ihn für den gefährlichsten Gegner in dieser ersten Hälfte, für den gefährlichsten Gegner von Alexander Zverev und Carlos Alcaraz, die schon die Favoriten sind in dieser Hälfte des Draws, muss man schon sagen.
Ja, ist ein bisschen doof für Zverev, dass ausgerechnet Medvedev da drin ist. Ich meine, er hat ja jetzt schon eine erquickliche Anzahl an, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Angstgegnern mittlerweile so in seiner Karriere angesammelt. Da hätte man so, was dieses Jahr und diese Australian Open angeht, aber vielleicht lieber einen Taylor Fritz gehabt, der nicht so dolle in Form ist, der auch an so einer Knieverletzung laboriert, als einen Medvedev, den ich von diesen Spielern gegen die Alexander Zverev nicht so gerne spielt und wo es oft mal hakt, da würde ich fast sagen, dass er der ist, der im Moment so mit am besten in Form ist. Also das könnte tatsächlich ein echter Stolperstein dann auch später nochmal im Turnier sein, selbst wenn Zverev gut in Form ist.
Ja, vielleicht kann man für Zverev höchstens noch anbringen, dass ihm die Australian Open verdammt liegen. Also da hat er eigentlich immer gut gespielt, letztes Jahr das Finale verloren. Weiß nicht, ob das jetzt hilft, aber zumindest ist das Turnier jetzt, kommt jetzt hier noch nicht noch zusätzlich dazu, dass der Belag ihm nicht liegt. Aber
vielleicht ist auf jeden Fall ein Unterschied, das haben wir noch nicht gesagt, zu Alcaraz, der die Australian Open noch nie gewonnen hat, was für ihn ja geradezu außergewöhnlich ist, was große Turniere
angeht. Ich weiß gar nicht, und auch noch nie ins Finale gekommen ist, oder?
Nee, letztes Jahr gegen Djokovic verloren.
Viertelfinale, ja.
Viertelfinale, auch davor öfter mal relativ früh ausgeschieden. Also es war bisher nicht sein Turnier, auch mit Ferrero nicht, warum auch immer.
Ich glaube, das ist so ein ähnliches Problem wie bei Świątek, weil die beiden ja schon eine ähnliche Art zu spielen haben, dass denen hier natürlich ihr hoher bouncy Spin vielleicht nicht so hilft wie woanders, eben weil der Belag sehr schnell und flach ist. I don't know. Darf gerne, falls ihr ein Experte zuhört, Expertin, gerne dazu sagen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass da tatsächlich Belag und Spielanlage nicht ganz zusammenpassen.
Mag sein, ja.
Vielleicht hier an der Stelle, bevor wir dann, oder ich jetzt mal überleite in die andere Hälfte, ein Service-Announcement für alle Tippfreunde. In dieser Hälfte, beziehungsweise im unteren Viertel, befinden sich zwei Cerundolos. Wenn ihr auf Cerundolo tippen wollt, bitte den Vornamen dazu sagen, ansonsten suchen wir es uns aus.
Und nicht den Vornamen von dem Cerundolo, der mal früher bei Hannover 96 gespielt hat. Das ist der ganz falsche.
Nein, also entweder Juan Manuel oder Francisco. Und wer von euch, wie gesagt, nur Cerundolo tippt, da machen wir dann per Losverfahren. Und das kann gut ausgehen oder nicht. Nur als Hinweis. So, Tobi, zweite Hälfte. Tja. Sag wat.
Ich fange mal so an, um diesen Ball dann mit den Deutschen und sowas nochmal aufzunehmen, sage ich, ein weiterer Angstgegner von Alexander Zverev ist in der zweiten Hälfte, heißt Taylor Fritz. Ne? Auf den kann er also nicht treffen. Das ist gut für den deutschen Alexander Zverev. Für den deutschen Jan-Lennard Struff könnte das insofern interessant sein, als dass er in der ersten Runde gegen Witko Priva spielen muss. Das, denke ich, ist machbar für Struff. Und der würde dann in der zweiten Runde auf Taylor Fritz treffen, könnte man sagen. Wieder so ein typischer Struff in der zweiten Runde, gleich ein Dickschiff. Aber Taylor Fritz ist im Moment zumindest alles andere als in Form. Das wäre erstmal so ein erster Aufschlag für die zweite Hälfte, den ich mal so reinspielen möchte. Und guck mal, was Schwellis Return ist.
Sehe ich genauso. Habe ich ja gerade auch schon angedeutet. Also nicht nur, dass Taylor Fritz beim United Cup 3 Niederlagen kassiert hat und nur gegen Munar gewonnen hat. Der wirkte da auch sehr nachdenklich und sehr verunsichert, hat in den Pressekonferenzen eben auch davon erzählt, dass er schon längere Zeit an seinem Knie Probleme hat und da rumlaboriert und im Prinzip nur so von Woche zu Woche sich da durchlaviert und im Hinterkopf auch hat, falls das nicht besser wird, mal eine Pause zu machen oder sich operieren zu lassen. Ich finde, das sind alles nicht so die besten Voraussetzungen, mit ganz viel Selbstbewusstsein in ein Turnier reinzugehen. Ne? Also man ist eh verunsichert durch seinen körperlichen Zustand und die Ergebnisse geben der eigenen Analyse dann da auch noch recht. Ich finde eigentlich, ja klar, man könnte jetzt für Struff auch sagen, wäre schöner, wenn er eine leichtere zweite Runde bekommt, aber es ist auch eine Chance, sich da auf den Pfad des gesetzten Taylor Fritz zu setzen, würde ich sagen.
Ja, geht auf jeden Fall. Also ich glaube momentan, wenn man das jetzt mal so Stand jetzt nimmt, kann man von den ganzen Gesetzten, kann man nicht behaupten, dass Jan-Lennard Struff mal sein berühmtes Lospech erwischt hat. Also ich glaube, da hat er aktuell einen von denen gezogen, die man vielleicht lieber zieht. Und man muss sagen, 24 in München, glaube ich, ja, BMW Open, hat er gegen Fritz gewonnen im Finale. Ist zwar ein anderer Belag, aber er kennt das Gefühl des Sieges gegen Fritz zumindest. Vielleicht hilft's ja.
Ja. Ja. Mehr muss man, glaube ich, dazu nicht sagen. Bei, wie heißt er? Bei Herrn Struff, genau. Insgesamt.
Ich finde es aber. Ja. Ich finde es interessant, ist mir aufgefallen, als ich so durchgeguckt habe, das Draw. Es gab mal eine Zeit, wo zumindest in Amerika und in Netflix-Dokumentationen so der Eindruck erweckt wurde, dass es praktisch nur noch eine Frage von 2, 3 Grand-Slam-Turnieren ist, bis einer aus der Gruppe Fritz Tiafoe oder Paul ein Grand-Slam-Turnier gewinnt. Und ich finde, davon haben die sich eher wieder oder in unterschiedlichen Graden ganz gewaltig entfernt.
Ja.
Das nur so als Einschub.
Ja, also nichtsdestotrotz, das amerikanische Tennis, das US-amerikanische Tennis, Ben Shelton, Taylor Fritz, Tiafoe, wen haben wir vorhin da noch auf der anderen Seite gehabt? Tommy Paul. Ja, also die sind schon gut bestückt so in den Top 10, Top 20. Aber genau, also wenn man sagt, wer von denen kann den Grand Slam, dann wird immer mal wieder Tiafoe hochgeworfen, wird gesagt, also wenn dann die US Open. Ich glaube aber, das ist so ein bisschen so eine verklärte Home Crowd Cinderella Story bei Tiafoe. Irgendwie finde ich, das kann man immer wieder gut angucken, aber ist irgendwie halt auf gutem, sehr gutem, hohen Niveau stagnierend irgendwie von der Entwicklung. Den sehe ich wirklich nicht mehr und auch nicht in dieser US Open Story, die gerne gespielt wird. Und bei Taylor Fritz muss man sagen, der hat ein tolles Jahr 2025 gespielt. Der wäre vielleicht bei einer günstigen Auslosung und ein bisschen Verletzungspech von Sinan Alcaraz sicherlich einer, der es packen könnte. Ich finde, er hat trotzdem immer, er strahlt für mich immer so ein gewisses Phlegma auf dem Platz aus, ja, wo ich denke so, da genau dies, ich kann es gar nicht anders beschreiben als Phlegma. Und wenn dieses Phlegma nicht da wäre, dann wäre diese Bissigkeit und Bedingungslosigkeit da, die es braucht, um Grand Slam zu gewinnen. Und das fehlt mir bei ihm. Auch das wieder zugegebenermaßen eine reichlich subjektive Einschätzung von mir. Das ist jetzt nicht nach dem Motto, der spielt die Vorhand aber 10 Stundenkilometer langsamer als alle anderen. Deswegen reicht es nicht. Oder die Quote beim zweiten Ausschlag ist Mist oder sowas. Es ist einfach nur so, ich gucke ihm trotzdem gerne zu, aber es hat ein bisschen was Phlegmatisches bei ihm.
Ja, vielleicht ist das aber auch die Antwort auf die Frage, warum ein Stefanos Tsitsipas im Vergleich zu einem Fritz, ich sag mal Grand Slam technisch, die größeren Erfolge hat, weil phlegmatisch kann man Tsitsipas, der mit Setzliste 31 gerade noch so in die Gesetzen reinrutscht, ja nun nicht vorwerfen. Der findet sich auch in diesem Viertel. Deswegen komme ich drauf. So, Schwelli, du.
So, ich soll jetzt was zu den Chancen von Tsitsipas.
Nee, aber wir hatten beide angesetzt. Sag, was du sagen wolltest.
Ich wollte eigentlich aufs Phlegma kommen und sagen, vielleicht sollte sich Fritz bei einer potenziellen zweiten Runde mal mit Jan-Lilan Struff unterhalten. Weil diese Beschreibung, die der Tobi da gerade gemacht hat, hat für mich, das erste Karrierejahrzehnt, würde ich sagen, von Jan-Lennard Struff beschrieben. Und der hat dann auch durch Trainerwechsel zum Beispiel sehr erfolgreich da den Turnaround geschafft. Und den würde ich gar nicht mehr als phlegmatisch auf dem Platz bezeichnen, sondern der pusht sich mittlerweile richtig gut. Und das hat sich auch lange richtig gut in den Ergebnissen niedergeschlagen. Also vielleicht, also besser erst nach der zweiten Runde, wenn Struff ihn dann geschlagen hat, könnte der Terrier ja mal anklopfen und fragen, sag mal, wie bist du denn so engagiert und dynamisch und aufgeregt und emotional auf dem Platz geworden?
Tobi möchte nichts dazu sagen.
Ich lasse es jetzt mal so stehen.
Dann sag mal was anderes. Sag mal zu Djokovic.
Zu Djokovic?
Ja, der schwirrt da auch in dem Viertel rum. Was soll ich machen? Ich habe die Setzliste ja nicht.
Ach ja, da. Ja, jetzt sehe ich den ja. den Djokovic. Ja, das ist so lustig irgendwie, dass seitdem diese ganze Rivalität raus ist irgendwie und sich das alles so ein bisschen abgekühlt hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, dass man so ein bisschen milder wird mit Djokovic. Ja, früher hat man gern auf ihn draufgehauen und jetzt werde selbst ich milde mit ihm. Ja gut, meine Güte, Djokovic, ja, er will die 25. Ich glaube, wir haben es jetzt mehrfach gesagt und ich bleibe dabei. Wenn nicht irgendwie verletzungstechnisch oder sowas passiert, dann sehe ich es nicht mehr gegen Alcaraz und Sinner. Und trotzdem ist er für mich gerade bei den Australian Open vor allen anderen, jetzt sind die beiden anderen in der anderen Hälfte und damit eben auch vor Zverev und Medvedev ist er bei den Australian Open für mich der Primus inter pares von allen anderen, die nicht Alcaraz und Sinner heißen. Und deswegen sage ich, wir werden hier mal mindestens ein weiteres Viertel, wenn nicht sogar Halbfinale mit der Beteiligung von Novak Djokovic sehen. Das ist mal so meine Prediction.
Dein Lieblingsspieler Hubert Hurkacz kann da nicht dazwischen funken?
Nein, weil das für mich das Langweiligste überhaupt ist und dem werden seine Grenzen, wenn er denn auf ihn da trifft in der vierten Runde, dann bin ich, glaube ich, so die-hard Djokovic-Fan wie noch nie in meinem Leben, weil ich, und das also, ist nicht persönlich gemeint, aber ich kann dem Hubert Hurkacz einfach nicht zugucken. Das ist für mich schlau.
Das ist für mich total unverständlich.
Ja, ich also weiß, ich habe, was dein Problem
ist. Ich habe in diesem Podcast schon öfter diese Antipathie gegen
nicht gegen den Menschen
gespürt.
Bitte, bitte nicht gegen den Menschen.
Also gegen gerne auch gegen die Spielweise von Hurkacz gespürt. Und ich finde, der spielt doch einfach nur Tennis. Der macht doch gar nichts. Ey,
ich glaube, selten war ich so vereint mit Novak Djokovic, also Novak Djokovic-Fan und mit Alexander Zverev, der auch diese kleine Spitze losließ. Nein, also für mich ist es einfach, das ist, ja, ich weiß, das ist total, wenn ich einfach nur so toll spielen könnte wie Hubert Hurkacz, dann wäre ich ja zufrieden, ja. Aber nein, zum Zugucken finde ich es einfach nicht schön. Es begeistert mich nicht, aber es ist ja...
Fair enough, subjektiv. Ich glaube, das ist dann so. Und ich meine, Hurkacz muss gegen Siso Bergs ran.
Oh,
danach
ja.
Könnte ein Kriegsbohr warten, später ein Mensik, der jetzt auch nicht so schlecht gespielt hat. Insofern schauen wir mal, ob er überhaupt auf Djokovic treffen kann.
Also ich breche jetzt eine Lanze für Hubert Hurkacz.
Und du sagst, ja.
Nach langer Verletzungspause ist der richtig gut reingekommen.
Das stimmt.
Durch die weiteren Spiele hat sich auch die Niederlage von Zverev so ein bisschen relativiert, weil der Hurkacz einfach gut war und gut in Form war. Hm. Und der war ja nun auch Top-10-Spieler. Ne? Also ein bisschen was kann er schon. Ja. Was mich aber auch noch interessieren würde, Tobi, du hast das gar nicht angesprochen. Djokovic hat ein Turnier abgesagt und dann habe ich auch noch mitbekommen, dass er beim Training mit Medvedev irgendwie in Melbourne nach 12 Minuten abgebrochen hat und sich dann nur noch massieren lassen im Nacken. Das spielt für dich keine Rolle?
Ja,
gut. Das ist das Übliche.
Ja.
Das ist die übliche Australien-Verletzungsgeschichte, die jetzt mittlerweile im hohen Alter schon vor dem Turnier und nicht erst im Turnier anfängt.
Ja, da hast du natürlich einen Punkt. Ich glaube, es gehört zur Show dazu.
Das ist also deine Milde gegenüber Djokovic.
Ja, das ist die Altersmilde gegenüber Djokovic. Ja. Nee, ganz ehrlich, ja, da hast du einen Punkt. Ich habe ja ganz zu Beginn dieser Folge schon von den Fragezeichen gesprochen und auch da ist natürlich hinter Djokovic ein gewisses Fragezeichen, auch vielleicht sogar ein größeres, mehr denn je da. Also, wir kennen den einfach jetzt seit 800 Jahren und seine Mission ist ziemlich klar und der ordnet er alles unter. Er will diesen Titel, das wird ihm, habe ich jetzt schon mal gesagt, nicht mehr gelingen, aber deswegen würde ich auch tippen, dass er dem auch unterordnet, zu sagen, was soll ich denn da jetzt in wo auch immer, es war in Adelaide oder sonst wo spielen, ich ziehe da einfach raus und wenn es mich zwickt gegen Medvedev, dann höre ich lieber vorher auf. I don't know. Man wird das sehen. Es war schon häufig in seiner Karriere auch ein Spieler, der wenn er aus Verletzungen oder aus sonst was kam, der dann die gerne die ersten Runden nutzt, um sich da so richtig einzugrooven. So war es zumindest früher so. Aber ja, um das sozusagen abzuschließen, eure Punkte sind alle richtig. Und wenn er dann in der vierten Runde, wenn man das jetzt mal so weiterspielt, auf Hubert Hurkacz treffen sollte, auf einen Hurkacz, der so in Form sein wird wie beim United Cup, dann wird das sicherlich eine enge Kiste. Jo, Punkt.
Also ich, um das nochmal ein bisschen sachlich ernst anzugehen, ich persönlich glaube nicht, dass Hurkacz so weit kommt. Ich glaube eher, dass dass bei ihm, also er ist halt sehr gut in diese Saison nach langer Verletzungspause reingekommen und ich glaube, dass im Verlauf dieses Turniers, geht ja jetzt auch über 3 Gewinnsätze oder so, dann irgendwann mal so der erste schwache Tag mit reinkommt und dass er dann vielleicht doch vor der vierten Runde gegen irgendwen rausgehen wird, weil die Belastung jetzt für ihn, die Wettkampfbelastung ja auch sehr, sehr hoch war, direkt zu Anfang nach dieser langen Verletzungspause. In Bezug auf Djokovic würde ich sagen, dass du komplett recht hast. Also wenn einer es schafft, auch ohne Wettkampfpraxis vorher Leistung abzurufen und sich da auch psychisch nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, und wenn einer so abgezockt ist zu merken, oh, es zwickt, dann lasse ich es mal lieber und forciere das nicht, dann ist das Djokovic. Es ist halt echt die Frage, wie schwerwiegend seine körperlichen Probleme sind. Also dieses Statement beim Turnier vorher, ich bin körperlich noch nicht so weit, das hat mich dann doch etwas irritiert.
Politisch kluge Aussage.
Könnte man jetzt natürlich sagen, ist sowieso alles egal, weil in dieser Hälfte ein Jannik Sinner rumschwirrt und der wird es ja eh. Ja. Gehen wir vielleicht mal ins letzte Viertel rein. Da schwirrt, wie gesagt, ein Jannik Sinner rum, der gegen Hugo Gaston starten darf. Da hoffe ich auch, dass es zumindest zum Auftakt Laune macht. Wird wahrscheinlich nicht so werden, aber was soll's. Der könnte dann, wenn man jetzt nach der Setzliste und dem Zulaufen geht, im Viertelfinale auf Ben Shelton treffen, der mit Hugo Humbert nicht den ganz angenehmsten Gegner getroffen hat. Oder da kommt dann noch so ein Daniel Altmaier um die Ecke, der gegen Marin Cilic ran darf und ich glaube bei den Australian Open legendär eher unterm Radar flog. Also nicht Cilic, sondern Altmaier.
Ja, Australian Open wahrscheinlich auch der falsche Slam, um auf Cilic zu treffen. Ja. So bei allem Leistungsabfall, altersmäßig und so weiter, der bei Cilic sicherlich auch über die Jahre jetzt eingesetzt hat. Altmaier hat auch in diesem Jahr noch kein Spiel, glaube ich, gewonnen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Also klar, Cilic ist, glaube ich, nur noch in den 70ern auf der Weltrangliste, aber ist eine doofe erste Runde. Kann schief gehen. Kann gut schief gehen.
Tobi? Tja, also dem ist an der Stelle wirklich nichts hinzuzufügen. Dieses untere Viertel, klar, wird überstrahlt vom, ja, Fragezeichen, kommen wir gleich zu, vielleicht Top-Favoriten für die Australian Open. Stabiles Umfeld, Top-Leistung, man hat nichts gesehen, bis auf einen versauten Aufschlag bei der One-Point-Challenge bei den Australian Open von Jannik Sinner. Aber was auffällt, ist in diesem Viertel, natürlich sind Qualifikanten irgendwie gleich verteilt über den Draw oder so, aber irgendwie dann doch nicht. Also da wimmelt es von Qs und WCs. Nicht Water Closet, sondern Wildcards. Viele Australier da mit James Duckworth, Christopher O'Connell. Dann haben wir hier den Bu, den Chinesen. Also viele Wildcards in diesem Viertel. Rinki Chikata ist auch noch mit dabei. Also das ist wirklich ein Sammelsurium, was so für sich genommen so ein gutes Vorbereitungsturnier auf die Australian Open darstellen würde. Ja, wir haben Ben Shelton und Jannik Sinner als Topstarter und dann sind viele Australier dabei, die sich in Form spielen dürfen.
Ich möchte...
Ja, hau rein.
Aber noch auf eins hinweisen, da ist auch ein Joao Fonseca.
Ja, Das ist der einzige, wo ich auch gesagt hätte.
Der in der dritten Runde auf Sinner treffen könnte. Dass ich den Konjunktiv verwende, zeigt aber auch schon an, so sicher bin ich jetzt auch wieder nicht, weil der hatte ja auch körperliche Probleme, Rückenprobleme. Zuletzt hat, glaube ich, auch aus dem Turnier rausgezogen. Da muss man erstmal sehen. Also erstmal sowieso bei ihm ja auch immer mal, also dass seine Highs richtig hoch sind und er dann so praktisch jeden wegspielen kann. Klar, das wissen wir, aber es sind eben auch immer mal zwischendurch andere Tage bei ihm mit drin. Wahrscheinlich eins der Ziele für ihn, 26, das so noch mehr zu stabilisieren. Wenn der aber in die dritte Runde kommt, das wäre doch mal was, ne? Also auch für Sinner dann jetzt nicht so, wo man so sagt, oh, das ist aber auf jeden Fall nur Business as usual und da kann so gar nichts passieren.
Ja, und ich guck mal rein hier. Gut, das wird Sinner wahrscheinlich wenig interessieren. Da schwirrt auch noch ein Jaume Munar rum, der ist nicht gesetzt, aber finde ich, hat sich doch im letzten, also wenn man jetzt auch mal über den Jahreswechsel hinweg das rechnet, so im letzten halben Jahr schon noch mal verbessert. Der galt ja lange so als Next Big Thing nach Rafael Nadal, weil beide Mallorca. Aber
Das muss reichen.
Das muss reichen als Qualifikation. War ever nicht. Da bin ich wirklich mal gespannt. Weil hier natürlich mit Denis Shapovalov, Kaspar Rüd und Karen Khachanov, wobei Khachanov möchte ich da ein bisschen ausnehmen, aber gerade bei Shapovalov und Rüd ich so gar kein Gefühl dafür habe, wie die sind, drauf sind und ich mir da nicht unbedingt immer so viel ausrechne. Was ich aber ganz schön finde, einfach weil es passiert ist, ist, dass Valentin Vacherot tatsächlich an 30 gesetzt ist und als wahrscheinlich erster Monegasse gefühlt auf der Setzliste von einem Grand Slam auftaucht. Das, wird ihm das helfen? Nein, aber ich finde es einfach irgendwie, es freut mich. Der spielt übrigens, wo wir darauf kommen, der spielt übrigens mit seinem Cousin, dem Rinderknecht, glaube ich, in der ersten Runde im Doppel gegen Krapütz. Kann das sein?
Ja, kann sein.
Ist das schon ausgelost?
Ist schon ausgelost. Okay. Guck mal, ich meine, ich hätte das so gesehen, will jetzt hier aber auch keine Lügen verbreiten. Ja, genau. Krawitz und Pütz sind bei den Australian Open an 5 gesetzt und treffen in der ersten Runde auf Rinderknecht und Vacherot.
Weil wir über dieses ganz untere Viertel sprechen und da als Konkurrent für Herrn Sinner auch noch Ben Shelton erwähnt haben, der muss in der ersten Runde gegen Hugo Humbert an. Finde ich jetzt auch nicht ganz so einfach, weil Humbert hat, glaube ich, Finale jetzt gespielt. Also zumindest gefährlich für Shelton.
Ja, hatte ich vorhin mal eingeworfen, dass er auf den trifft. Genau, der hat jetzt in Adelaide gegen Machak,
glaube ich, verloren, aber Finale.
Aber in 3 Sätzen und er hatte den Tiebreak gewonnen. Also Humbert hat den Tiebreak gewonnen und dann ist er am Ende ein bisschen eingebrochen. Aber ja, der ist auf jeden Fall nicht schlecht drauf, weil der hat vorher geschlagen Davidovic, Fokina, Shevchenko, Griegsbohr und Atman. Ist sicherlich nicht top-notch, aber auch nicht schlecht und hat sich gerade gegen Davidovic, Fokina auch richtig durchgebissen. Insofern hat er ein paar Bälle geschlagen in diesem Jahr, auf jeden Fall.
Matschak übrigens erste Runde gegen Dimitrov. Auch nicht so eine schlechte Kombi.
Das stimmt. Ja, das war's. Mehr Leute sind nicht da.
Fragezeichen.
Mehr Setzliste haben wir nicht.
Mehr Leute sind nicht da, die Jannik Sinner stoppen können oder Carlos Alcaraz stoppen können.
Ich meine jetzt eher mal so allgemein, dieses Draw hat halt nur 128 Namen, über die man reden kann. Und wir haben jetzt mal so alle schräg drüber geflogen. Das meinte ich jetzt damit.
Ja.
Aber es wirft natürlich, wie du richtig sagst, die Frage auf, wer wird es denn jetzt? Jetzt haben wir ja bei den Damen doch getippt, jetzt müssten wir bei den Herren ran.
Wir hatten vorhin angefangen, ich, gell, mit Osaka, gell? Also, Schwelli, wer ist deine Osaka der Herren?
Der Herzen. Ja, boah, ich muss ja jetzt fast wieder, schon wieder den Langeweiler spielen. Also es tut mir wirklich leid, aber für mich ist es einfach Yannick Sinner, der wird das Ding ziehen. Ich habe wenig, das wird ein schönes Turnier. Da sind werden schöne Partien dabei sein und ich weiß auch wenig über den restlichen Turnierverlauf, ehrlich gesagt. Da kann viel passieren, aber ich habe wenig Fantasie dafür, dass nicht Yannick Sinner am Ende im Finale steht und das auch gewinnt.
Ja, ich fürchte, da gehe ich jetzt die Langweiler-Tour mal mit. So ganz irgendwie fehlt mir da noch die Fantasie, aber ich lasse mich auch gerne anderweitig überzeugen. Ich bin ja durchaus nicht dagegen, dann auch falsch zu liegen, wenn es Spaß macht, aber ich lock auch mal Yannick Sinner ein.
Naja, ich kann ja jetzt schlecht irgendwie, also wirklich ernsthaft gemeint, irgendwie jetzt so ein Marin Cilic oder sowas aus tippen. Das wäre ja wirklich dann irgendwann unseriös. Aber
Opelka.
Ja, genau.
Das wäre Daniels Tipp. Das wäre Daniels Tipp. Der ist aber heute nicht da. Das
gilt nicht. Ich wollte das genau deswegen kurz einwerfen, damit wir ihn aber wenigstens irgendwie so virtuell mit dabei haben. Deswegen.
Das stimmt. Opelka. Das stimmt, ja. Und so ernst, aber auch wunschmäßig und vielleicht dann doch auch aufgrund ihrer Historie, das vorhin mit Osaka bei mir gemeint war bei den Damen, bei den Herren sehe ich es einfach nicht. Und deswegen, um einfach den Kontrapunkt zu setzen, sage ich nein. Es wird dann in Abwesenheit eines Headcoaches trotzdem Carlos Alcaraz gewinnen, der damit seinen Karriere-Grand Slam eintüten wird, denn die Australian Open fehlen ihm noch. Alle anderen Grand Slams hat er sage und schreibe in diesem jungen Alter schon zweimal gewonnen und die Australian Open fehlen noch und er wird das eintüten. So.
So, ja. Hammer's.
Ja.
Ja, dann würde ja sagen, können wir eigentlich nur uns und allen anderen tolle Australian Open wünschen. Wer noch Bock hat, Tippspiel. Noch könnt ihr euch anmelden, wenn wir euch jetzt Lust gemacht haben. Gerne über Instagram und alle anderen sozialen Medien, die wir so bespielen, wo es möglich ist. Da findet ihr die entsprechenden Posts. Wir können uns wie immer bei der göttlichen Begleitung bedanken. Schwelli.
Ich muss mich ein Vergnügen.
Gerne wieder. Wir hören uns dann spätestens zur nächsten Runde wieder. Das wäre dann ganzes Kontrastprogramm, was auch so Belaggeschwindigkeit angeht. Und ich sage danke an Tobi.
Ja, gern geschehen. Ja, ich freue mich.
Er freut sich, das ist gut, und würde sagen, tschüss.
Ciao.
Tschüss.